Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 von Hoffefunk, eurem idealen Podcast, egal ob zum Sockenstopfen, Dorschpökeln oder um ein schönes Fußball zu nehmen. Und ihr merkt, ich bin aus Gründen doch ziemlich gut drauf in dieser Woche. Deswegen, Jonas, hol mich doch direkt mal ein bisschen runter. Gibt's nach dieser Woche, nach diesem doch eigentlich erfolgreichen Spiel auch irgendwas Negatives, was dir aufgefallen ist?
Ja, hallo David, hallo auch an alle ZuhörerInnen. Ja, mir fällt ein gutes Argument dafür ein, dass du jetzt wieder, um dich mal auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, ja. Nämlich das nächste Spiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart. Da sind wir ja nicht klarer Underdog, also so wie es bei uns momentan läuft, kriegen wir da wieder auf die Mütze. So wie gegen Mainz oder so wie gegen Bielefeld, alles Mögliche.
Okay, ja, verstehe. Man kann ja wirklich auch sagen, das war jetzt der erwartete Sieg gegen Wolfsburg. Du hast ja letzte Folge ganz interessant so unser Muster so ein bisschen herausgearbeitet, wie unterschiedlich es doch für uns läuft, eigentlich auch schon seit Jahren, gegen favorisierte Gegner, die auch gut drauf sind. Wolfsburg war ja wirklich gut drauf, das war die erste Saisonniederlage für die Wölfe. Und auf der anderen Seite, wie es dann oft läuft, gegen tiefstehende Mannschaften, ja, die auf dem Papier klare Underdogs sind. Und das zieht sich leider durch die Saison. Trotzdem, ja. Der Blick auf die Tabelle ist wieder völlig in Ordnung und der Blick auf das Spiel ja eigentlich auch, zumindest auf das letzte Spiel.
Aber du kannst es dir halt wirklich nicht ausdenken. Nee. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man unsere letzte Folge gehört hat, wo wir ja auch mit Statistiken schon belegt haben und jeder TSG-Fan spürt es ja auch, das, was wir spüren, dass es eben so ist, wie es ist, dass wir gegen schlechte Teams nicht gut performen und gegen gute Teams immer gut performen. Aber jeder hat sich bestimmt so ein bisschen gedacht, okay, die reden jetzt wieder, aber deswegen können wir jetzt keinen Sieg gegen so starke Wolfsburger erwarten. Und ja. Zack, da ist der Sieg. Also das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ich saß wirklich baff vorm Fernseher beim 3:1 und dachte mir, das gibt's jetzt nicht. Jetzt gewinnen wir wirklich gegen Wolfsburg und die Woche drauf, keine Ahnung, wenn dann wieder Wackerburghausen kommt, verlieren wir wieder 3:0. Ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr. Und ja. Ganz ehrlich, also wir können ja in diesem Podcast auf der einen Seite über die emotionale Schiene als Fan kommen, auf der anderen Seite analysieren wir ja auch ganz gerne. Und ich muss dir wirklich sagen, von meinem Fußballsachverstand, was die Analyse betrifft, bin ich jetzt so langsam auch am Ende angekommen. Also wie sollst du dir sowas noch erklären? Ich habe es ja letzte Woche so ein bisschen versucht. Das einzige Plausible, was mir noch einfällt, ist natürlich über die Motivation zu kommen, dass wir nur motiviert sind, wenn ein guter Gegner kommt. Aber ansonsten, wie willst du sowas, das ist ja jetzt kein Einzelfall mehr, wie willst du denn sowas erklären jetzt auf die Dauer?
Ja, also ich stimme dir im Prinzip zu, nur wenn du jetzt gerade von ungeschriebenen Gesetzen redest, dann merkt man vielleicht doch, dass wir beide keine Naturwissenschaftler oder Mathematiker sind. Also wahrscheinlich könnte man das dann doch ein bisschen mit Zahlen widerlegen. Aber auch mit Zahlen sieht man sicherlich, dass es da ein Ungleichgewicht gibt und dass wir eben ja nicht mit Punkten planen können gegen die in Anführungszeichen schwachen Teams. So eben aus der Ecke Arminia, Mainz, Köln. Das ist eben nicht möglich und Jonas, es wird sogar fast noch schlimmer. Es stehen in den nächsten Wochen auch Spiele an, neben Stuttgart dann auch noch Köln und im Oktober auch noch gegen Kiel. Oder die Hertha, um Gottes Willen, die massiv in der Krise sind und solange Dardai bleiben darf, werden die da einen sehr, sehr unattraktiven Fußball spielen, aber auch einen Fußball, der es uns sehr, sehr schwer machen wird.
Also würdest du jetzt sagen, meinst du, es liegt daran, dass es so wirkt, dass wir nur gegen gute Mannschaften bestehen können, muss ich ja fast schon sagen. Liegt es daran, dass die guten Mannschaften gegen uns hochstehen und die schlechten Mannschaften vermeintlich machen das eben nicht? Ist es so einfach?
Ich glaube, das ist einer von mehreren Punkten, ja.
Wahrscheinlich, also es muss ja so sein. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach nur mal ein bisschen vorwegzugreifen, auch wenn wir es nachher noch mal ein bisschen chronologischer machen können. Aber nehmen wir jetzt einfach mal das 2:1 in der 74. Minute. Dieser Traumpass von Flo Grilic auf Kadarzabek, bevor er dann auf Baumgartner zurücklegt, das war ja ein Spielzug, wirklich. Den hättest du ja nicht besser zeichnen können, diesen Spielzug.
Schaut es euch bei YouTube auf jeden Fall nochmal an. Grilic ist da bedrängt, hat gar nicht so viel Zeit, hat gar keine so gute Übersicht in dem Moment. Dann perfekt startet da Pavel Karajabek im gleichen Moment, und deswegen klappt das wahrscheinlich auch so gut, macht Baumi eine entgegengesetzte Bewegung, das könnte durchaus einstudiert sein. Und ja, es ist eindeutig kein Abseits, also wunderbar. Und auch das ist natürlich Antizipation, aber Karajabek guckt gar nicht, ob Baumi da steht. Der guckt gar nicht richtig hoch und sucht. Der spielt da einfach hin und genau da steht Baumi.
Genau, das ist einfach genau die Ecke, wo der Ball hinkommen muss, weil da meistens der Innenverteidiger eben nicht steht, weil der IV natürlich logischerweise den Mittelstürmer zumachen muss.
Ja.
Und wenn Wolfsburg dann da in Unterzahl ist, dann muss der Ball genau da hinkommen und es war ein perfekter Spielzug. Und dieser Spielzug, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage,
ja,
dass die meisten Bundesligisten, also mindestens mal das untere Drittel in der Bundesliga, können diesen Spielzug gar nicht so spielen gegen einen anderen Bundesligisten. Also das spricht ja schon mal für unsere spielerische Qualität.
Das stimmt, definitiv.
Ja, aber warum fällt es uns dann so wahnsinnig, wahnsinnig schwer, andere Wege zu finden, wenn wir keinen Platz haben? Obwohl wir ja eigentlich diese Klein-Klein-Künstler ja schon haben. Weißt du, ein Grilic kann sich auf engem Raum befreien, ein Kramaric kann das, auch ein Dabur kann das, ein Baumi kann das. Und auf der anderen Seite, warum hat Wolfsburg offenbar nicht daraus gelernt? Weil normalerweise sind wir ein leichtes zu analysieren. Gegen Hoffenheim musst du einfach sagen, musst du tief stehen, dann geht denen die Mittel aus. Und hinten sind sie jetzt nicht so bombensicher.
Beeindruckend ist ja auch einfach, und das hat mich an dem Spiel eigentlich so überrascht, auch positiv. Ich möchte mal alle erinnern, wir lagen ja hinten.
Ja, natürlich. Wir haben das Spiel gedreht. Und Zusatzinfo Nummer 2. Der VfL Wolfsburg hatte davor in 5 Spielen, wo auch Kracher dabei waren, wo auch richtig gute Gegner dabei waren, 2 Gegentore. Das heißt, wir haben in einem Spiel mehr Gegentore dem VfL zugeführt, als davor in 5 Bundesligaspielen. Das heißt, eigentlich konntest du gegen den VfL gar nicht 3 Tore schießen. Dazu stehen sie eigentlich viel zu gut.
Das ist statistisch quasi unmöglich, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja,
ja, und es ist einfach wirklich unerklärlich, wie wir dann auf einmal wieder so einen feinen Fußball in gewissen Spielzügen rauszaubern.
Ja, und Wolfsburg ist jetzt ja auch kein Harakiri-Offensivteam, das darf man ja auf keinen Fall so sagen. Sieht man ja auch 7-2 Tore vor diesem Spiel, das ist nix. Und was das Ganze, Jonas, sogar noch komplizierter macht und undurchdringlicher eigentlich, ist eine Statistik, die ich noch gefunden habe. Wir haben im Jahr 2021, das Jahr ist ja auch schon 9 Monate alt, sind wir das beste Team der Liga nach Rückstand. Das beste Team, weil wir nach 15 Punkte noch geholt haben, nachdem wir zurücklagen, und niemand ist besser. Unter anderem auch am Samstag. Und das ist natürlich schon erstens mal sehr, sehr erfreulich, auch ein bisschen überraschend, aber widerspricht dann auch irgendwie so ein bisschen dem Gefühl, und das Gefühl habe ich ja eigentlich auch, dass wir nur eine gute Einstellung an den Tag legen gegen die Top-Teams.
Ja, es spricht eigentlich gegen jede Logik, dass wir gegen den VfL das Spiel nach Rückstand noch drehen.
Eben.
Aber ja, zu der Statistik, man darf nicht vergessen, wie oft wir am Ende der letzten Saison noch Spiele gedreht haben.
Gerade das so war ja Mai oder so, in die Richtung, genau.
Ja. Locker 3-4 Mal, wo wir am Ende noch wirklich hohe Spiele gedreht haben, auch ja zum Teil 2-0 zurückgelegen sind und alles Mögliche. Aber beim VfL, also eigentlich, du sagst es, der VfL ist keine Mannschaft, obwohl sie mit Weghorst auch einen sehr guten Stürmer haben, die gerne Spiele hoch gewinnen. Also der VfL ist dann eher die Mannschaft, wir schießen das frühe 1-0 und dann bringen wir auch mal schön das 1-0 mit in die Kabine und das war's, und dann fahren wir wieder nach Hause. Das heißt, es hat mich dann doch sehr überrascht, dass der VfL es nicht verwalten konnte gegen uns.
Ja, und eben das, für mich waren die Lichter schon so gefühlt ausgeknipst und ich dachte auch beim 1-1, ich habe mich unfassbar gefreut, als Kramer getroffen hat, aber ich hätte, glaube ich, keinen Cent auf einen Sieg gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte einfach nicht das Gefühl an dem Tag. Ich hatte eh gedacht, okay, jetzt bangen wir um den Punkt. Das war so meine Gefühlshaltung in der Halbzeit.
Ich dachte so ein bisschen beim 1:1, dass es jetzt so bleiben wird.
Ja, ja, genau.
Dass jetzt beide Mannschaften so halbwegs damit zufrieden sein werden. Ja, der VfL ist jetzt auch keine Mannschaft, der dann hinten raus noch mega drückt, weil die mit ihrem Tabellenplatz ja auch zufrieden sind. Also das ist ja auch keine Mannschaft, ja, die jetzt irgendwie Ansprüche auf die Meisterschaft hat.
Und deswegen die sind jetzt immer noch Dritter, ne? Und die sind nur Dritter, weil sie verloren haben, sonst wären sie Zweiter gewesen.
Ja, ja, ja. Also die spielen, das war die erste Saisonniederlage.
Und sie hätten punktgleich mit den Bayern sein können, wenn sie, wie wahrscheinlich einige Experten erwartet hätten, also objektive Experten, dann wären sie auf Platz 1 zusammen mit Bayern und eben nur wegen des schlechteren Torverhältnisses Zweiter quasi.
Mhm, ja. Zeichnet sich halt jetzt schon wieder ab, dass die Bayern dann vielleicht so am 10., 12. Spieltag dann doch wieder ihre 7, 8 Punkte vorne sein werden. Da merkt man halt einfach, es gibt viele gute Mannschaften in der Liga, aber an Bayern kommt dann halt doch keine Mannschaft ran. Das merkt man dann schon ganz klar.
Ja, ja, also es wirkt aktuell so, aber ich bin da deutlich, deutlich mehr konzentriert aktuell auf unsere TSG.
Ja,
das auf jeden Fall. 8 Punkte nach 6 Spielen auf dem Konto hat und damit immerhin wieder, das war ja auch ein wichtiges Ziel, in der oberen Tabellenhälfte auf jeden Fall bleiben und Richtung Europa luken. Und das ist jetzt absolut wieder drin. Man stelle sich mal vor, wir hätten verloren, dann wären wir Richtung Platz 13, 14 gewesen. Und zwar genau da, wo sich jetzt der VfB Stuttgart befindet, wo wir natürlich später noch drüber sprechen werden. Aber jetzt nochmal kurz zum VfL Wolfsburg, weil an sich sind wir ja wieder relativ schlecht reingekommen. Kein Vergleich zum Spiel natürlich gegen Bielefeld, was unvergleichlich war. Wer Lust hat, uns auch ein bisschen dabei zuzuhören, wie wir uns einfach generell sehr viel aufregen und es nicht fassen können, das haben wir letzte Woche relativ viel gemacht in der Folge. Das hat sich jetzt gebessert, aber Wolfsburg hatte im großen Teil die Spielkontrolle, war jetzt nicht super gefährlich, aber ist deswegen auch, würde ich sagen, Jonas, vielleicht siehst du es anders, folgerichtig in Führung gegangen, auch wenn Baku den nicht oft so macht. Also da haben wir gar nicht so viel falsch gemacht in diesem Moment, das ist einfach auch ein sehr, sehr guter Abschluss gewesen da aus 20, 21 Metern.
Ja, Wolfsburg hatte am Anfang auf jeden Fall die Ballkontrolle, hatte auch statistisch mehr Ballbesitz, hatte auch am Anfang schon eine bessere Zweikampfquote, waren einfach dominant. Und auch wenn es sich jetzt nicht wirklich abgezeichnet hat an großen Chancen, also da hätte, sagen wir es mal so, hätte Wolfsburg die Chancen gehabt, die Bielefeld letzte Woche gehabt hätte, dann wäre das Spiel wahrscheinlich durch gewesen. Müssen wir jetzt mal ehrlich so sagen, weil ich glaube nicht, dass ein Weghorst den so liegen lässt wie ein Klos und dass ein Baku den so liegen lässt wie ein Hack. Und das, was weiß ich, einem Dritten noch, Luke Bakio, dem so durch die Beine rutscht wie Wimmer letzte Woche. Also da muss man schon sagen, es war gut, dass unsere Defensive sich von Anfang an konzentriert hat, um da jetzt nicht wirklich was zuzulassen am Anfang. Umso bitterer ist es dann natürlich nach 25 Minuten gegen so eine Mannschaft, wenn dann wirklich aus dem Nichts so ein Traumtor von Baku entsteht. Also da gibt es schon Mannschaften und dafür spricht ja auch die Statistik von uns, dass wir die meisten Spiele gedreht haben. Also das ist ja auf jeden Fall was sehr Positives. Da gibt es schon Mannschaften, die hätten da den Kopf hängen lassen, hätten gesagt, ey, jetzt spielen wir ja 25 Minuten ordentlich mit, verteidigen Wolfsburg schön von unserem Tor weg, dann haben wir einen dummen Ballverlust auf der linken Seite bei David Raum und Baku steht ja trotzdem zu. Also sowohl Kader Zsabek als auch Samaseku sind dran. Klar, man könnte jetzt sagen, wenn er abzieht, hätte man auch einen Meter näher dran stehen können, aber du kannst nicht alles verteidigen. Der Schuss war einfach phänomenal und du kannst auch nicht damit rechnen, dass er von da abzieht. Also da muss man dann bei dem Tor einfach mal sagen, Chapeau. In der Situation hätte man es nicht mehr verteidigen können, wenn überhaupt früher oder eben einfach den Ball nicht so leichtfertig verlieren.
Ja, ja, genau. Also das ist das Einzige, wo man ansetzen kann. Pavel hätte ein bisschen mehr Druck auf den Spieler machen können. Gleichzeitig finde ich es auch nachvollziehbar, weil man damit jetzt nicht rechnet. Klar, vielleicht hätte man damit rechnen müssen und noch früher draufgehen, aber ich glaube, alle haben eigentlich noch gedacht, okay, was macht Baku jetzt? So eine richtige Chance ist das ja noch nicht. Aber bei einem Profifußballer kann der dann auch mal reingehen und tatsächlich sogar, ja, tendenziell unhaltbar. Also da gibt es keine große Diskussion darum. Ist ja auch aus 21 Metern nicht selbstverständlich.
ist ja auch immer ein sehr schmaler Grat, gerade bei so einem schnellen Flügelmann wie Baku, wie schnell du dann da rausrückst. Also es war ja jetzt in dem Sinne keine klassische 1 gegen 1 Situation, dass Baku mit Tempo kam und Kadarzabek musste das einfach im 1 gegen 1 Duell verteidigen, dann hätte er ihn nach außen lenken können und hätte ihn da dann stellen können. So war es ja nicht. Dadurch, durch unseren Ballverlust und durch den langen Ball dann auf Baku nach außen, war es eher so, dass Kadarzabek zurücksprinten musste. Also so nach dem Motto, oh, wir hatten eigentlich gerade den Ball, aber fuck, jetzt Kommando zurück. Und dadurch stand er natürlich erstmal nicht ganz optimal. Musste sich dann erstmal wieder orientieren. Und ja, richtig. Eigentlich muss ich sagen, wäre er da zu früh drauf, wäre er wahrscheinlich ein leichtes Opfer gewesen für so einen kleinen Dribbler wie Baku. Dann hätte er ihn wahrscheinlich einfach stehen lassen. Also da kann man ihm in dieser Situation eigentlich kaum Vorwürfe machen. Und auch, du hast es richtig gesagt, Olli Baumann, der ja wirklich in den letzten Wochen ein phänomenaler Rückhalt für uns war, kannst du auch in dieser Szene keinen Vorwurf machen.
Du hast eben den Fehler von David Raum angesprochen, der mehr oder weniger dann zu dem Gegentor geführt hat. Da würde mich mal deine allgemeine Einschätzung zu David Raum in diesem Spiel interessieren.
Es ist eigentlich so ein bisschen so wie in dieser ganzen Saison. Er hat eine sehr hohe Frequenz, was Flanken angeht. Ich sehe jetzt auch gerade, er hat eine gute Note bekommen, weil er ja unter anderem auch die Ecke geschlagen hat, zum Beispiel zum 1-0. Aber ich finde, das soll jetzt noch kein finales Urteil sein, selbstverständlich nicht, weil er es gut macht, aber ich finde, dass man merkt, dass er aus der zweiten Liga kommt und dass er noch ein bisschen braucht, um sich da zu akklimatisieren.
Ja, sehr interessant, weil ich bin jetzt hier mal ganz transparent und verrate euch, was ich dir während des Spiels geschrieben habe. Zugegebenermaßen natürlich vor der Vorlage, die er gemacht hat. Da habe ich geschrieben, David Raum gefällt mir gar nicht, mal wieder. Und da sind mir eben tatsächlich einige Situationen aufgefallen, unter anderem das Gegentor. Und eben gerade ja quasi in Defensivsituationen, gar nicht so sehr in der Offensive, wo er auch vereinzelt so ein bisschen blind geflankt hat und es wurde dann ja auch besser. Aber ich habe genau das gleiche Gefühl, auch wenn ich ihn überhaupt nicht benchen würde, das will ich damit sagen, habe ich schon das Gefühl, er braucht noch Zeit, um so richtig reinzufinden und ich weiß nicht, ob wir es hier erwähnt haben, Jonas, oder einfach uns privat darüber ausgetauscht haben. Ich bin und bleibe skeptisch, das hast du, glaube ich, auch gesagt, ob er der richtige Mann für eine Viererkette ist.
Und zwar sogar
noch mehr als Pavel. Weil Pavel hat natürlich diese offensiven Qualitäten auch. Gleichzeitig erinnern
wir uns. Aber ich finde, dass Pavel auch ziemlich ordentliche Defensiv-Skills hat
für einen Außenverteidiger. Eben, mit Pavel habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen in der Viererkette. Also ich finde ihn manchmal, je nach Gegner, dann ein bisschen verschenkt, wenn man gerade nach hinten gedrückt wird, aber bei Raum bin ich mir da nach wie vor unsicher, ob das nicht eigentlich der klassische Linksverteidiger für eine Fünferkette ist. Auch wenn er bei Fürth ja meistens auch Viererkette spielen musste oder durfte.
Ja, aber fehlt ihm dafür dann, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit damals Kadarzabek und Schulz, fehlt dafür Raum nicht vielleicht das Tempo? Ich weiß es nicht.
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, da müsste man vielleicht mal gucken, was FIFA ihm für Tempo-Werte gegeben hat.
Nee, aber er ist ja jetzt keiner wie Schulz, der damals die Grundlinie entlang geht. Er ist schon eher einer, der einen Ball bekommt, sich einmal zurechtlegt und dann halt eine schöne Flanke reinbringt. Kann natürlich auch sein, dass er das eigentlich gar nicht anders spielt als bei Fürth. Warum er bei Fürth natürlich herausgestochen ist, sind natürlich seine ganzen Vorlagen, also die ganzen Scorer, die er gesammelt hat.
Unfassbar,
und ja. Ja, es war wirklich Wahnsinn. Aber wenn wir jetzt einfach keinen Kopfballspieler haben, also als Beispiel, sagen wir mal, er wäre zu Wolfsburg gewechselt und Weghorst hätte schon 5 Saisontore geköpft, alle mit Vorlage von Raum. Und Raum würde nicht anders spielen als jetzt bei uns. Dann hätte Raum eine ganz andere Wirkung. Obwohl er gar nicht anders geflankt hätte, er nicht anders defensiv agiert hat. Also um mal ein bisschen den Druck von David Raum wegzunehmen. Es könnte ja auch sein, dass er flankt, Brooks oder jemand anderes köpft ihn raus und dann denkst du so, war jetzt nicht so eine gute Flanke, aber in Wirklichkeit war die Flanke gar nicht schlecht, sondern bei uns ist einfach keiner im Zentrum, der die ansatzweise verwerten kann.
Ja, Ja, da ist sicherlich was dran. Was natürlich auch ein Punkt ist, ist personelle und taktische Entscheidungen in dem Zusammenhang. Das muss man natürlich auch ganz klar sehen. Und da hat einerseits Hoeneß was Interessantes gesagt, aber andererseits auch der Kicker was Interessantes dazu geschrieben. Also Hoeneß meinte ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich erstmal fast mit den Augen rollen müssen. Hoeneß meinte, die enorm vielen Flanken seien das Erfolgsrezept gewesen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sofort an Molde gedacht hat und die Faust in der Hosentasche geballt hat. Es ist natürlich nicht ganz falsch. Aber ich sehe das insofern anders, als ich finde, dass wir viel mehr Gefahr ausstrahlen durch flache Hereingaben, was ich jetzt nicht als Flanke bewerten würde. Ich weiß nicht, vielleicht nennen moderne Fußballlehrer flache Hereingaben auch Flanken, aber ich glaube nicht, dass er das zwingend meint, oder? Und da sagt der Kicker auch im Prinzip, was wir ab und zu predigen, eine ganz, ja, fast schon simple Erkenntnis. Wo ist denn der entsprechende Satz? Genau, und der Kicker schreibt auch, in dem Fall kein Zufall, es handelte sich um eine flache Hereingabe. Für die hohen Bälle muss die TSG noch an ihrer Strafraumbesetzung arbeiten. Ganz meine Meinung. Oder eben
Ja.
mit Munas Dabur mehr Kopfballstärke in den Angriff bringen, schreibt der Kicker.
Ja, obwohl man sagen muss, dass er vermutlich gegen die Innenverteidigung Lacroix und Brooks auch sehr schwach ausgesehen hätte, Dabur. Ich
Kommt
glaube, das war
natürlich
auch
auf
mit
die
ein.
Gegner drauf an, das ist richtig.
Ja, selbstverständlich. Aber für mich, um deine Frage von eben zu beantworten, für mich ist die Vorlage von Kader Zabek auf Baumi keine Flanke. Also auf gar keinen Fall.
Ja, für mich auch nicht.
Und wir haben ja, haben wir auch noch gar nicht erwähnt, also es ist natürlich klar, aber wir haben ja in der 47. Minute sogar ein Eckball-Kopfballtor geschossen.
Ja,
Jetzt denkt man natürlich,
eines der kleinen Wunder dieses Spiels,
jetzt denkt man
Kopfballtor
natürlich
nach
als
einer
jemand,
Ecke.
als TSG-Fan, der jetzt vielleicht am Wochenende das TSG-Radio gehört hat und das Spiel nicht gesehen hat und der denkt, oh, Eckballtor mit dem Kopf. Der denkt ja, oh mein Gott, wie haben wir das denn hinbekommen? Aber es war ja wieder kein klassisches Eckballtor, wie man es sich jetzt vorstellt. Also weißt du, so dieses klassische Ding, der Innenverteidiger steigt hoch und wuchtet ihn rein, so groß auf Sergio Ramos mäßig, das war es ja nicht.
Ja.
Also es war eigentlich wieder ein Zufallsprodukt und Kramaric stand dann halt hinten. Ich glaube sogar, die Vorbereitung geht sogar an Chris Richards, der ja mit den Haarspitzen noch dran war und ihn weitergeleitet hat zu Kramaric.
Genau.
Also auch für mich ist dieses Tor jetzt nicht wirklich ein Ergebnis aus einer Flanke. Also sagen wir es mal anders. Natürlich ist das Tor das Ergebnis aus einer Flanke, aber ich würde jetzt dieses Tor nicht als dieses Spiel nicht als Bestärkung dafür sehen, jetzt in den anderen Spielen wiederum genauso viel zu flanken.
Genau, sehe ich ganz ähnlich und auch nicht dafür, dass unsere Eckenstrategie aufgeht. Also mir schien das auch ein
Genau,
bisschen
ja.
zu zufällig. Ist natürlich trotzdem gut, wie sich Kramaric hier geschickt freiläuft oder auf der anderen Seite die Wölfe schlafen, je nachdem und wie er den dann reinmacht. Als ja jemand, der absolut kein Kopfballexperte ist, wobei als Topstürmer muss man den eigentlich dann auch machen, selbst wenn man, weiß ich nicht, 1,69 nur groß wäre. Aber eben, also mir sind da zu viele Zufälligkeiten dran. Ich denke, dass Richards den entweder selbst aufs Tor bringen wollte oder ihn deutlicher verlängern wollte und nicht so ihn nur streifen. Das kann nicht der Plan gewesen sein.
Genau. Es waren einfach eine Aneinanderreihung von sehr wachen Momenten. Also
Ja.
erstmal gut von Richards, dass er da die Flanke war natürlich auch gut von Raum, aber dass Kramaric da einfach halt in Mittelstürmermanier steht und einfach wach ist und den Ball dann nicht durchrutschen lässt, sondern ihn dann reinmacht. Aber das ist der Punkt, es ist nicht einstudiert. Also jetzt nicht so, dass der Eckballtrainer jetzt sagt, ah, hat ja genau funktioniert, sondern es war dann schon eher ein Zufallstor.
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und ja, insgesamt lief die zweite Hälfte dann natürlich, auch wenn das spielerisch jetzt phasenweise auch ein bisschen zäh war, eben auch wegen der Spielanlage der Wölfe, ja, einfach eine Top-Halbzeit. Und dann sehen wir da noch was, was David Raum natürlich kann, aber uns als TSG-Fans vielleicht gar nicht so bekannt ist, weil wir ja als Freistoßschützen vielleicht eher so Kramer und Sko im Hinterkopf haben. einen tollen Freistoß von Raum auf der einen Seite und dann das Pavel, und da musste ich wirklich, also ich bin wirklich sehr übertrieben aufgesprungen in dem Moment, weil ich es kaum fassen konnte, wie professionell, sage ich jetzt mal, er da den Weg macht. Und ausgerechnet er, der ja bei aller großen Wertschätzung für Pavel jetzt nicht der geborene Goalgetter ist. Das hat er übrigens sogar selbst bei einem Q&A gesagt. Früher war er immer Stürmer oder Außenstürmer. Und irgendwann wurde er immer weiter nach hinten gezogen, weil man gemerkt hat, er hat nicht den besten Abschluss.
Ja. Aber ich war vor allem sehr überrascht, als er dann zu seinem Jubel nach außen gelaufen ist. Er war ja auch selbst ganz überrascht, dass es kein Abseits war.
Es war perfekt gemacht. Also ich weiß
nicht, vielleicht... Und dann habe ich es mir nochmal... Man kann gar nicht glauben, dass Pavel da so frei steht, ohne im Abseits zu sein. Aber in der Wiederholung, wenn du auf ihn achtest, merkst du, dass es mit Abstand kein Abseits war. Da hat wirklich noch ein Meter gefehlt.
Ja, also wirklich, wirklich klasse. Und das muss man sich auf jeden Fall nochmal angucken bei YouTube und auch nochmal angucken. Also der Jubel bei diesem 3-1 wirkte so, als hätten wir gerade die Euroleague-Teilnahme sicher gemacht. Also das hat mich auch sehr gefreut, weil das ist immer ein sehr gutes Zeichen, auch fürs ganze Team. Und natürlich auch ein bisschen ein Argument dafür, dass Pavel ja sehr positiv überrascht von sich selbst war. Der ist da richtig losgesprintet, hat sich nochmal kurz von Rutter losgerissen. Und ja, da habe ich mich dann wirklich sehr, sehr gefreut.
Es hat mich auch... Also auch die Bilder dann von Pavel, die da geschossen wurden, auch wie er sich freut, dadurch, dass Pavel nicht so oft trifft, ist sein Jubel sehr authentisch und nicht einstudiert wie ein Stürmer, der sich da irgendeinen Jubel überlegt. Es ist dann einfach nur pure Freude, und deswegen hat mich dieser Jubel auch wiederum so an dieses damalige Tor gegen Dortmund erinnert, wo wir in die Champions League
gekommen sind. Ja, mich auch ein bisschen, ja.
Also nicht das Tor, sondern dann der Jubel, weil er hat genau den gleichen Laufweg gemacht nach dem Tor. Er hat sich genauso gefreut, die Spieler sind ihm hinterhergerannt. Natürlich von der Wichtigkeit des Tors, ein ganz anderer Rahmen. Aber es stimmt schon auf jeden Fall, die Freude war für den 6. Spieltag dann schon verdammt groß.
Da habe ich jetzt mal eine Nachfrage. Glaubst du also im Umkehrschluss nicht, dass Cristiano Ronaldos Jubel spontan ist?
Doch, ich glaube auf jeden Fall, dass es höchst spontan ist, weil es gibt ja jetzt auch... keine Aussagen von, wer hat die Aussage letztes Mal gemacht? Ich glaube, es gibt doch dieses Interview von Karl-Heinz Rummenigge, wo er mal gesagt hat, dass er Cristiano Ronaldo mal erwischt hat, als er an die Tür aufgemacht hat von irgendeinem VIP-Ding, und er hat gerade den Cristiano Ronaldo-Jubel geübt.
Ernsthaft?
Musst du mal googeln, es gibt, glaube ich, es war Kalle Rummenigge,
der ja, es gesagt hat. Ja, ich glaube dir das total, es ist einfach eine, kurios. Und auch kurios,
also, weil ich es mir eben sehr gut vorstellen kann. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spontan von Cristiano Ronaldo, mit Sicherheit.
Okay, also danke, das beruhigt mich auf jeden Fall. Und dementsprechend waren natürlich auch alle unsere Spieler, die vor den Kameras waren, sehr erleichtert. Und man merkte auch tatsächlich, und das ist mir sympathisch, dass unsere Spieler offenbar nach dem letzten Spiel ein bisschen ein ähnliches Gefühl hatten. Also dass das Spiel schon so ein bisschen eine Richtungsentscheidung war und dass eben auch Druck auf dem Kessel war, weil man unzufrieden war mit nur
5 Punkten nämlich
davor.
Auch.
Und jetzt ist es wieder, jetzt kann man wieder sagen, okay, wir sind ja back on track, sagen die Dänen. Also ja, zurück auf dem richtigen Pfad.
Ja, aber wenn man es böse sagen will, wir holen zwar die notwendigen Punkte, aber wenn du weißt, was ich meine, wir holen die falschen Punkte.
Ja.
Kann man so sagen. Es gibt, jetzt sagt natürlich wieder der andere, es gibt keine falschen Punkte und keine richtigen Punkte. Aber es hat einfach immer einen faden Beigeschmack, wenn du am Ende der Saison, sagen wir mal am Ende der Saison, du hast 45 Punkte und hast im Rückblick ganz, ganz viele Punkte liegen lassen gegen ganz schwache Gegner wie Bielefeld, wie gegen Mainz. Dann hat die Saison so einen faden Beigeschmack und du denkst dir, boah, da wäre so viel drin gewesen. Wenn du aber eine super Saison spielst, auch mit 45 Punkten oder was weiß ich, aber du hast die Punkte nur liegen lassen gegen Dortmund, gegen Bayern, dann verlierst du gegen Leipzig, dann unentschieden gegen Wolfsburg und so weiter, wo du immer verlieren kannst, dann denkst du, du hast das Maximum rausgeholt.
Ja, das gibt einem auch als Mannschaft und auch als Fan einem so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, komisches oder falsches Selbstbewusstsein. Also man ist sich über sich selbst gar nicht richtig bewusst, weil man ja teilweise gegen Top-Teams gewinnt, dann wieder gegen Krisenteams verliert und das so hin und her pendelt. Und das ist eben auch was, wo, glaube ich, alle inklusive Hoeneß ein bisschen mehr Stabilität verlangen. Allerdings, ne, ich glaube, wir haben das auch schon gesagt, das sagen auch viele andere Fans, das ist die Saison, an der sich Hoeneß messen lassen muss. Die Personalsituation sieht wirklich gut aus. Er kann wirklich mit einer klaren, festen Achse arbeiten. Hat man ja auch gesehen. Nur, es gab nur eine Veränderung in der Startelf. Und dementsprechend ist das jetzt wirklich das Projekt für dieses Jahr.
David, jetzt schau dir einfach mal an. Wir haben fünfmal gewechselt, was für Spieler er einwechseln konnte. Rütter kam, Brünn Larsen kam, Akpo kam, Posch kam, Geiger kam. Und du hattest trotzdem noch einen Gacinovic, einen Sko und einen Dabur auf der Bank.
Wahnsinn. Und das waren natürlich auch Wechsel, die man auch aus Leistungsgründen gemacht hat. Aber wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt gewesen, ist zumindest meine These, dass wir auch gewechselt haben, um das Teamklima zu erhalten, wenn du weißt, wie ich meine.
Da meine ich vor allem jetzt den Wechsel und ich glaube, du auch Posch für Vogt in der 85. Minute. Also zum Beispiel, ich glaube schon, dass Vogt sich die letzten 8 Minuten schon noch über den Platz hätte schleppen können. Das ist jetzt kein typischer Wechsel, einen Innenverteidiger da rauszunehmen. Aber da merkt man mal, ja, richtig, Sebastian Hoeneß spürt, dass es momentan sehr schwierig ist, ohne Verletzungen diese Mannschaft bei Laune zu halten. Und er nimmt seine Aufgabe ernst und versucht dann auch, jemanden wie Posch weiterhin ein Gefühl zu geben, dass man ihm vertraut.
Ja, ganz und wichtig. Ja.
Es wird auch verdammt schwierig, weil ich bin ja immer der Erste, der gesagt hat, das, was gerade für mich gerade passiert mit Stefan Posch, auch wenn es funktioniert, Chris Richards hat vom Kicker die Bestnote bekommen von unserer ganzen Mannschaft, hat eine glatte 2 bekommen, war der beste Spieler von uns, hat auch ein super Spiel gemacht, keine Frage. Aber ich habe ja auch schon vor 2-3 Wochen gesagt, das mit Stefan Posch, das ist keine einfache Situation.
Ja, absolut nicht. Und da drücke ich Hoeneß die Daumen. Er hat ja selbst gesagt, dass er diese Situation deutlich, deutlich lieber hat als die gegenteilige und dass er da gerne Kopfschmerzen hat, um sich zu überlegen, wer spielt jetzt, wer kommt wann rein, wie habe ich das geplant.
Ja. Und ich bin mir sicher, er hat deutlich lieber Kopfschmerzen deshalb, aber er wird trotzdem Kopfschmerzen bekommen, früher oder später. Es sei denn, es verletzen sich Spieler, was man natürlich nie hofft. Aber wenn sich die Situation zuspitzt, dann haben wir hier einiges zu bereden, glaub mir, wenn die ersten Spieler unzufrieden werden.
Ja, ja. Und jetzt läuft uns die Zeit davon, deswegen müssen wir jetzt nochmal kurz 5 Minuten explizit auf das VfB-Spiel blicken, bei dem wir ja auch, deswegen ist es besonders interessant, im Stadion sein werden.
Genau, genau. Ja, schwer einzuschätzen das Spiel. Also so vom Gefühl her in der Vergangenheit gegen den VfB ist jetzt auch keine Mannschaft, die uns super gut liegt. Also da haben wir schon gewonnen, da haben wir verloren. Es ist wirklich eine Wundertüte. Ich habe so das Gefühl, das Spiel wird entschieden, wer besser in die ersten 20 Minuten reinkommt.
Ja, ja, genau. Also ich habe den ähnlichen Eindruck, dass der VfB da gegen uns, dass man da vorher nicht viel sagen kann, was natürlich die Situation ist, die manchen jetzt vielleicht Angst machen wird. Der VfB kam sehr schlecht in die Saison, braucht dringend Punkte, wird nicht extrem offensiv spielen können. Wenngleich ich glaube, anders als zum Beispiel Bielefeld, dass Pellegrino Matarazzo, den wir ja selbst noch kennen aus Hoffenheim, schon nicht diesen, wie sage ich jetzt mal, diesen Paul Dardai oder Frank Krämer Fußball spielen lässt oder spielen lassen kann. Gerade eben auch, wenn man so ein bisschen auf den Kader blickt. Aber dass die Tatsache, dass Sasa Kalajdzic noch ein paar Monate ausfällt, wiegt schon sehr schwer und ich finde, das sieht man auch.
Ja, und ich muss auch sagen, auch wenn der VfB jetzt nicht gut reingekommen ist, ich habe tatsächlich gegen den VfB, ich weiß nicht warum, ein deutlich besseres Gefühl, als wenn wir jetzt gegen Bielefeld spielen würden. Weil ich, wie du richtig gesagt hast, wirklich glaube, dass der VfB daheim gegen eine Mannschaft, auch aus Baden-Württemberg, nicht so tief stehen wird vor den eigenen Zuschauern. Und das könnte unsere Chance sein.
Genau, die sind, glaube ich, noch an einem Punkt, wo sie spielerisch lösen wollen, spielerisch lösen können. Und so verstehe ich auch die Philosophie von Pellegrino Matarazzo. Ja, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 6 Spiele, 5 Punkte und das nach einer wirklich guten letzten Saison. Also ich erinnere mich noch an Aussagen, ich weiß nicht, ob die jetzt von Hitzlsperger waren oder von wem genau, also von irgendeinem wichtigen Mann beim VfB, wo im Prinzip gesagt wurde, dass Pellegrino Matarazzo ein Weltklasse-Trainer ist und ihm quasi eine Jobgarantie für Ewigkeiten ausgesprochen wurde. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Der wurde wirklich auch vereinsintern letzte Saison dermaßen in den Himmel gelobt. Auch verständlicherweise, aber jetzt trifft er auf die harte Realität.
Ja, zur Wahrheit gehört auch, man muss sagen, der VfB hatte kein leichtes Anfangsprogramm. Also bei den ersten 6 Spielen, da war jetzt auch schon Leverkusen dabei. Da war auch Leipzig schon dabei, da war auch ein Spiel gegen Freiburg dabei und nicht, weil Freiburg jetzt Champions League Aspirant ist, sondern einfach nur, wir wissen es selber, wie eklig es ist, in Freiburg zu spielen, aber da waren halt eben auch, wie jetzt zum Beispiel jetzt am 6. Spieltag, ein 0:0 gegen den VfL Bochum dabei und da denkt man sich sofort, ja, 0:0 gegen Bochum in Bochum hätte uns auch passieren können. Also ich glaube wirklich, du kannst bei dem Spiel kaum tippen. Ich habe ein gutes Gefühl. Aber es ist wirklich, glaube ich, ein sehr offenes Spiel.
Ja, ich glaube, da muss man mitgehen, was man beim VfB nochmal sagen muss, was die Krise fast verschärft ist, dass 3 der 6 Punkte ja gegen Fürth zustande kamen. Ein Team, das ja nicht in der Liga angekommen ist, aus ganz, ganz verständlichen Gründen. Und ja, da wurden halt die 3 Punkte geholt, auch ziemlich deutlich, und danach kam quasi nichts mehr. Ne? Klar, es kamen noch Punkte, aber das war sozusagen die halbe Miete bisher und ist der einzige Grund, warum der VfB jetzt knapp oberhalb der Abstiegszone steht, und zwar ganz, ganz knapp.
Jan, und wie denkst du jetzt mit Blick auf unsere eigene Mannschaft gegen den VfB am Samstag? Glaubst du, unsere Mannschaft wird unverändert bleiben nach diesem tollen Sieg gegen den VfL Wolfsburg?
Ja, ich glaube nicht, dass man da viel verändern kann, wenn ich so ein bisschen auf die Aufstellung gucke. Also gerade was die Viererkette betrifft, die haben auch alle völlig zu Recht sehr gute Kickernoten bekommen. Auch die Doppel-6 bietet sich auf den ersten Blick nicht an. Ich könnte mir vorstellen, dass Adamian vielleicht wieder wegrotiert wird. Erstens mal, weil er eben, ja, ich glaube nicht ganz gesetzt ist und auch kein Superspiel gemacht hat, leider.
Ja.
Da könnte ich mir eine Veränderung vorstellen. Ansonsten fast nicht. Andererseits, ne, wenn wir jetzt wieder mit Samaseku und Grilic spielen, dann wird es halt wirklich interessant, was jetzt ein kleiner Vorteil ist. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, hatte Rudi ja Rückenprobleme. Und Stiller hatte, glaube ich, eine Erkältung. Also der fiel auch ein bisschen aus, sodass das in dem Fall jetzt keine harte Entscheidungen waren. Aber das kann man nicht ewig so weitermachen, die Doppel-6 immer mit Samaseku und Grilic besetzen.
Ja, aber natürlich, wenn es so erfolgreich weitergeht, jetzt nach diesem Spiel, kannst du eigentlich die hintersten 6 Spieler, Doppel-6 und 4,
das ist ja das Paradoxe. Das ist ja das Paradoxe. Aber ne, du hast einen Stiller, du hast einen Rudi, du hast einen Geiger, der jetzt verlängert hat. Zwar ne, ein bisschen kurz, aber immerhin, er hat verlängert.
Ja.
Und da hast du eine gewisse Verantwortung auch als Trainer. Einerseits die beste Mannschaft aufzustellen, aber andererseits auch bei den 106ern, die du hast, einigermaßen, fair zu verteilen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Rudi oder ein Geiger jetzt der ewige Bankdrücker sein wird.
Ja, und dazu kommt noch Stiller. Stiller hat ja die ersten 2 Bundesligaspiele Stamm gespielt, auch gut gespielt, und seitdem hat er jetzt 4 Spieltage in Folge kaum noch Einsatzzeiten bekommen.
Absolut. Teilweise eben auch wegen dieser Erkältung jetzt zum Beispiel, aber ja, die Luft
aber wird dünner für ihn. Aber unter anderem auch, die Luft wird dünner, ja. Wir sagen ja auch, es hat schon einen kleinen faden Beigeschmack. Also man merkt, dass die Verhandlungen bei Flo Grilic dann doch sehr intensiv waren, auch wenn sie am Ende gescheitert sind. Das merkt man allein daran, dass seitdem man weiß, dass er uns nicht verlässt, ist er wieder fest eingeplant.
Ja, wie gesagt, da will ich jetzt auch nichts Böses unterstellen unbedingt. Aber ja, wir haben ja hier beide das Gefühl geäußert, dass man ihn, sagen wir mal, schon früher hätte einsetzen können, wenn man gewollt hätte. Aber man wollte wohl nicht.
Ja, das Gefühl muss man im Nachhinein jetzt leider dann doch haben. Aber wäre ja dann auch verständlich gewesen im Rückblick. Jetzt weiß Sebastian Hoeneß, er kann auf jeden Fall ein Jahr mit ihm planen. Und dann planst du natürlich auch mit ihm, weil du hast ja jetzt allein schon in den Spielen gesehen, die er gemacht hat, was für ein großartiger Fußballer er ist, und das nicht nur bei seiner Einleitung auf Pavel beim 2:1.
Ja, weil wir jetzt leider Schluss machen müssen, möchte ich das noch ganz kurz mit so 1-2 Statistiken beenden, die mir noch auf den Tisch geflattert sind. Zum einen, der VfB hat zwar bekanntlich nur 5 Punkte, aber wenn ich mir die Expected Goals Statistik angucke, hätten sie auch schon 8 haben können oder müssen. Das spricht für eine durchaus schlechte Chancenverwertung. Wenn ich jetzt auf uns gucke, wir hätten einen Punkt mehr haben müssen, was für unsere Verhältnisse aber solide ist, weil das eine durchschnittliche Chancenverwertung ist im Liga-Vergleich. Also da waren wir schon deutlich schlechter dabei. Und zum Abschluss, um nochmal an den ersten Block zu erinnern, Wolfsburg hat eigentlich eine sehr gute Chancenverwertung. Expected Goals sagt, sie hätten nur 10 Punkte haben dürfen und sie haben ja 13. Das ist auch immer so ein ganz interessanter Indikator, was so ein bisschen die Form angeht, aber auch natürlich die Abschlussstärke. Und das wäre es inhaltlich von mir, Jonas.
Ja, spannend. Ja, ich habe ja schon viel über mein Gefühl gesagt. Versuchen wir doch mal, dieses Gefühl auch mit Zahlen zu quantifizieren. Was ist denn dein Ergebnis, was du für Samstags prognostizierst?
Ich sag, wir gewinnen auswärts 3-2, auch deshalb, weil ich eben auf 5 Tore hoffe, wenn wir da auch im Stadion sind, auf eine gute Stimmung und so ein bisschen. Gerne auch Harakiri, sag ich mal, mit einem besseren Ende für uns.
3-2 für uns, okay. Also für den, das wäre auf jeden Fall dann schon mal ein sehr spannendes Spiel.
Ja.
3-2, Ja, ist kein schlechter Tipp, muss ich ehrlich sagen. Also könnte, ich sage einfach, wir gewinnen 2-1.
Okay, fast schon ein Klassiker-Tipp. Wir beobachten es. Wir werden uns dazu natürlich nächste Woche wieder melden. Und Jonas, fast hätte ich eigentlich die Anekdote der Woche vergessen. Zum einen mal ein Lob an unsere zweite Mannschaft, die in der Regionalliga gerade wieder tendenziell oben mitspielt. Platz 8, glaube ich, nach einem 2-0 gegen Hessen-Kassel. Und nicht nur Nick Proschwitz hat schon wieder getroffen, der ja quasi in jedem Spiel netzt, sondern
auch... Ja, das ist wirklich, also dazu muss man mal sagen, das war eine fantastische Verpflichtung.
Ja,
Also das ist ja, man hat ja das Gefühl, das ist der Simon Terodde der Regionalliga.
Absolut, ehemaliger zweite Bundesligaspieler und der hat es offenbar noch drauf und schießt uns gerade in die obere Tabellenhälfte. Also Glückwunsch an Nick Proschwitz und natürlich Riesenglückwunsch an den Fußballgott. Joshua Brennan hat gespielt und getroffen. Das 2-0 in der 58. Minute dank dem Flügelflitzer im rechten Mittelfeld. Ich glaube, vor dem liegt noch eine glorreiche Zukunft.
Ja, und er spielt ja nicht Rechtsverteidiger, gell? Du hast es gerade schon gesagt. Er spielt ja eine Etage weiter vorne.
Laut TSG Homepage spielt er rechtes Mittelfeld.
Warum nicht? Also das Tempo bringt er ja mit. Ja, also sagen wir es mal so, ich würde keinen Cent darauf setzen, dass er über die Regionalliga, über eine gute Leistung in der Regionalliga nochmal Schwung bekommt und dass wir ihn in unserer Mannschaft, in unserer ersten Mannschaft nochmal sehen. Aber es sei ihm natürlich jetzt mal persönlich und menschlich zu wünschen, dass das jetzt nicht das Ende seiner Profikarriere dann war und dass er vielleicht irgendwann mal nochmal ein Angebot von irgendwie der zweiten Liga oder der holländischen Liga oder der türkischen Liga bekommt. Und dass er sich, was das betrifft, nochmal fängt.
Ja, absolut. Aber diesen kleinen Gag konnte ich mir natürlich jetzt absolut nicht nehmen lassen. Ja, dann lieben Dank an alle fürs Einschalten. Jonas, wir sehen uns am Samstag und an alle anderen, wir hören uns wieder in der nächsten Woche.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wird gut. Perfekt. Gut, Dankeschön fürs Einschalten und ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.